HR Info. Politik.
Die Europawahl rückt immer näher. Am 26. Mai ist es soweit. Diese Wahl interessiert mehr Menschen als frühere Europawahlen. Die Wahlbeteiligung könnte hoch werden. Von Schicksalswahl ist sogar schon die Rede. Zu Recht? Am Freitagabend wurde in Frankfurt unter anderem darüber sehr lebhaft diskutiert, debattiert und reflektiert. An der Frankfurt University of Applied Sciences. Ein hochkarätig besetztes Podium saß da zusammen. Spitzenleute für die Europawahl aller im Bundestag vertretenen Parteien. Und schon vor der Veranstaltung gab es Ärger. Darüber wollt ihr reden, unter anderem mit dem Gastgeber und Moderator der Veranstaltung, Michel Friedmann. HR Info Politik, heute mit Christoph Schelt. Europawahl 2019, Fragen an die Politik. Das war der Titel der Podiumsdiskussion. Mit dabei waren Katharina Barley, SPD-Spitzenkandidatin für das Europäische Parlament und Bundesjustizministerin, Dietmar Bartsch von der Linken, Nicola Beer, FDP-Generalsekretärin und Spitzenkandidatin für das Europaparlament, Professor Sven Simon, der Spitzenkandidat der hessischen CDU für die Europawahl, Terry Reintke von Bündnis 90 Die Grünen, sie ist Mitglied des Europäischen Parlaments, und Jörg Meuthen, der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl. Und genau dieser Jörg Meuthen war der Grund, warum es Freitagnachmittag erstmal nicht losgehen konnte, sondern ziemlich laut wurde. Die Hochschulgruppe des Bündnisses Aufstehen gegen Rassismus hatte dazu aufgerufen, gegen die Veranstaltung zu protestieren. Der Protest richtete sich gegen die Tatsache, dass mit Jörg Meuthen ein AfD-Mann auf dem Podium saß. Hören wir mal kurz einige Argumente.
Ich bin heute hergekommen, weil ich einen Rechtsruck in der Gesellschaft wahrnehme und ich die AfD als ernsthafte Gefahr wahrnehme. Für die Freiheit von allen Menschen, die hier leben, insbesondere natürlich von Minderheiten.
Es ist halt total schwierig zu sagen, wir wollen keinen Rassismus auf dem Campus. Diversität und Vielfalt ist hier gewollt und soll auch gefördert werden. Aber die AfD macht das komplette Gegenteil. Rassistisch, homophob, sexistisch, fraglich für mich.
Es geht sozusagen darum, dass es einfach ein Fehler ist, sich auf eine diskursive Ebene einzulassen, mit Leuten, die ein Interesse daran haben, diese diskursive Ebene abzuschaffen.
Die Demonstranten wollten letztlich, dass Jörg Meuthen von der AfD wieder ausgeladen wird. Die Leitung der Hochschule ging darauf nicht ein, machte von ihrem Hausrecht Gebrauch und am Ende räumte die Polizei das Audimax auf dem Campus an der Nibelungenallee. Hören wir kurz Frank Diewernich, den Präsidenten der Hochschule.
Ich glaube, im Herzen wissen wir alle, wo wir stehen und wir sind nicht für die AfD-Position. Aber es geht darum, dass wir eine demokratische Veranstaltung haben. Es geht darum, dass wir als eine Hochschule Reflexion anbieten, dass wir für die Hochschule das Thema des Diskurses und der Argumentation haben. Und ich möchte nicht eine Partei ausladen oder nicht einladen, weil das nur Wasser auf die Mühlen derjenigen gibt, die am Endeffekt wieder sagen, seht ihr, die Demokratie schließt uns aus. Und ganz ehrlich, ich möchte, dass diese Leute aus den ganzen sozialen Medien, den sozialen Kanälen rausgeholt werden in eine Öffentlichkeit, wie wir sie hier schaffen, wo man sich direkt face to face eine Meinung bilden kann und Fragen bilden kann. Das ist mir an der Stelle wichtig.
Michel Friedmann ist in Hessen ein bekannter und streitbarer Kopf, Jurist, Publizist, Rechtsanwalt, früherer Fernsehmoderator, engagiert in der jüdischen Gemeinde in Frankfurt und vieles mehr. Ein Mann mit vielen Rollen. Eine davon ist, dass er auch Professor an der Frankfurt University of Applied Sciences ist. Genauer gesagt ist er Mitbegründer und Geschäftsführer des Center for Applied European Studies, einem Think Tank zu Europathemen. Und in dieser Rolle war er am Freitagabend Gastgeber und Moderator der Podiumsdiskussion, bei der HR Info Medienpartner ist. Und jetzt ist er bei mir im Studio. Willkommen, Herr Friedmann.
Guten Tag.
Wir müssen gleich zu Beginn direkt auf diese Proteste zu sprechen kommen. Wie war das für Sie als Gastgeber? So ganz überrascht davon waren Sie ja wahrscheinlich nicht.
Grundsätzlich habe ich eine große Sympathie dafür gehabt, dass nicht nur Studenten und Studentinnen eine Abwehrreaktion gegen Herrn Meuthen und die AfD dargestellt haben. Man muss es nochmal aussprechen, die AfD ist eine menschenfeindliche Partei. Ihr Kernprogramm ist Hass, ist Exklusion, ist Rassismus und Diskriminierung und sie sind Antieuropäer. Und in diesem Kontext fand ich es wichtig, fand ich es gut und ich finde es für junge Leute sowieso gut, wenn sie demokratisch und friedlich ihre Meinung ausdrücken, in dem Fall gegen die Anwesenheit von Herrn Meuthen. Auf der anderen Seite, wir haben uns entschieden, auch Herr Röder von Pulse of Europe, diese Partei einzuladen, weil das Auswählprinzip waren alle Parteien, die im Bundestag bei der letzten Bundestagswahl gewählt wurden. Und deswegen musste könnte man, wenn man dieses Prinzip einhält, sagen, diese AfD ist gewählt worden. Und das Problem ist ja, dass sie gewählt wurde. Dass über 10%, also jeder 10. Deutsche einer Partei, deren Inhalt Hass ist, eine Stimme gegeben hat. Und wir sind davon überzeugt, dass wenn 5 Parteien da sitzen, die ganz anders positioniert sind, nämlich auf dem Boden des Grundgesetzes, eine solche Debatte in der Öffentlichkeit, wo Menschen sich eine Meinung bilden können. Und Menschen sind für mich immer noch mündige Bürger. Sie hören sich das an, sie beobachten die handelnden Personen, dass dadurch jedenfalls Herrn Meuthen eher weniger Stimmen nach der Veranstaltung übrig geblieben sind. Diese gesamte Veranstaltung hatte einen Grund. Wir wollten aufmerksam machen, dass die nächste Wahl, die in wenigen Wochen stattfindet, eine Wahl ist, die richtungsentscheidend sein wird. Die nächste europäische 5-jährige Kadenz des Parlaments geht um eine substanzielle Frage. Will Europa mehr Demokratie, mehr Zusammenarbeit, mehr Kooperation? Oder geht sie den Weg wie Ungarn, Polen, Italien, die mittlerweile sogar mit Regierungschefs darstellen? Das heißt, anstatt Kooperation Konfrontation, statt Inklusion die Exklusion, statt Menschenrechte Menschenverachtung.
Wir kommen auf dieses Thema Schicksalswahl später nochmal zu sprechen. Jetzt war das aber auf diesem Podium für Sie ganz persönlich ja auch keine einfache Situation. Sie sind Europäer, in Paris geboren, leben in Frankfurt, Sie sind Jude und Sie waren jetzt Gastgeber und Moderator einer Veranstaltung, bei der mit Jörg Meuthen ein Vertreter einer Partei auf dem Podium saß, aus der auch immer wieder rassistische und antisemitische Töne zu hören sind. Wollten Sie trotzdem auch, dass er auf diesem Podium bleibt?
Wenn man jemanden einlädt, dann will man, dass man auch das Gastgeberprinzip einhält. Die AfD ist eine Partei, die allen Grundsätzen meines Menschseins widerspricht. Aber ich hoffe auch ihres Menschseins, eines jeden Menschseins. Die AfD ist kein Problem der Minderheiten allein. Sie ist das Problem von Bürgern, von Menschen, von Bürgerinnen, die sagen, wir wollen auf der Grundlage des Respekts, der Augenhöhe aller Menschen, der Würde, die wir uns allen gegenüber anerkennen, bei allen Problemen, bei allen Widersprüchen eine Zukunft bauen. Und die AfD hat eine andere Positionierung. Ich habe das auch in der Diskussion gesagt. Der Schriftsteller George Tabori hat den Satz geprägt, jeder ist jemand. Die AfD ist der Meinung, dass einige niemand sind. Und damit verlässt sie grundsätzlich all unseren fundamentalen Gedanken einer zukünftigen Gesellschaft, wie wir sie uns vorstellen. Ja, es ist schmerzhaft. Ja, es hat auch Augenblicke, wo man sich fragt, muss man sich das antun? Die Antwort ist ja, man muss es sich antun, weil diese Partei von Millionen Deutschen gewählt wurde. Und wenn ich mich mit Herrn Meuthen auseinandersetze, versuche ich mich stellvertretend mit diesen Millionen Menschen auseinanderzusetzen und sie zu fragen, ob sie wirklich glauben, dass wenn sie einer autoritären, antidemokratischen Partei ihre Stimme geben, sie mehr Hoffnung für auch ihr persönliches Leben haben, als wenn sie die Freiheit und den Glauben an Menschen und den Respekt vor Menschen mit ihrer Stimme eher begleiten würden.
Ihre eigene Rolle, die war aber schon eine besondere, so habe ich das zumindest wahrgenommen, nicht der neutrale Moderator einer Talkshow, sondern an manchen Stellen, gerade wenn Sie mit Herrn Meuthen von der AfD umgegangen sind, eher ein leidenschaftlicher Akteur. Wir merken das jetzt ja auch schon wieder. Mal ein kleiner Eindruck von Freitagabend.
Jörg Meuthen, mein Name, AfD. Wegen mir hat es, glaube ich, ziemlich viel Theater gegeben im Vorfeld der Veranstaltung, aber darauf wollen wir nicht eingehen.
Weil Herr Meuthen von einem Theater im Vorfeld gesprochen hat, das ist kein Theater, Herr Meuthen, sondern das ist Demokratie. Menschen sind unterschiedlicher Meinung und es muss Menschen geben, die sagen, die AfD ist nicht unbedingt erwünscht.
Hier ist niemand im Raum, ich betone niemand, bin mir sehr sicher, ich kenne Sie nicht, aber da bin ich mir nun sicher, niemand, der nationalsozialistischem Gedankengut in irgendeiner Art und Weise irgendeine Sympathie schenkt.
Alles
das
ein
ist eine Selbstverständlichkeit.
Alles ein
und zu insinuieren, das sei nicht so, womöglich in meinem
ein
Fall,
ein Missverständnis, Herr Friedmann, ich mache das wie Herr Gauland, alles ein Missverständnis. Aber, das will ich auch gesagt haben, wählen Sie demokratisch. Und nicht jede Partei, auch in Deutschland, die demokratisch gewählt wurde, ist deswegen eine demokratische Partei.
Das letzte, das war Ihr Schlusswort. Man hörte da viel Applaus, Jubel, man hörte aber auch die Buhrufe. Dieser Moderator mit einer Haltung, der klar macht, wo er steht, das hat vielen gefallen, aber einigen eben auch nicht. Haben Sie Ihre eigene Rolle an diesem Abend bewusst so angelegt oder konnten Sie einfach nicht anders?
Also, ich bin, wie ich bin. Und ich habe mich als Moderator nie als eine neutrale Person empfunden, die im luftleeren Raum agiert. Sondern Moderation, wie ich sie verstehe, ist eine Moderation, in der eben, wenn im Raum Dinge passieren, man sich in einer Art und Weise einmischt, ohne dass man deswegen Diskussionsteilnehmer wird, aber wo Einordnungen noch einmal hinterfragt und reflektiert werden. Übrigens, Herr Meuthen kam dann anschließend zu mir und meinte, Ihre letzte Bemerkung, das war nicht fair. Und da habe ich ihm gesagt, aber Herr Meuthen, fühlen Sie sich etwa davon betroffen? Ich habe die AfD nicht genannt. Ein Missverständnis also. Nein, um das nochmal klarzumachen, in einer solchen Situation ist es, denke ich, auch wichtig, gerade wenn man in einer Biografie glaubwürdig bleiben will. Und meine Biografie ist eine, in der Hitler und die Nazis meine ganze Familie umgebracht haben, Deutsche. Außer meiner Mutter und mein Vater und meiner Großmutter seligen Angedenkens sind sie alle umgebracht worden. Und wenn dann der Parteivorsitzende dieser AfD sagt, das alles sei ein Vorgeschiss der Geschichte gewesen, dann glaube ich, dass Einordnung erst recht wichtig ist, wenn Herr Meuthen auf die Frage, stimmen Sie dem zu, minutenlang neu und immer wieder hinterfragt werden muss, bis er sagt, ich stimme dem nicht zu, aber alles war eh nur ein Missverständnis und nicht so gemeint. Dies sind geistige Brandstifter. Diese Repräsentanten sahen früher mal Wölfe im Schafspelz. Den Schafspelz haben sie ausgezogen. Sie sind gefährlich.
Jetzt haben wir sehr viel über die AfD geredet, die war ja aber nicht das Hauptthema des Abends. Es ging auch noch um sehr viele andere Themen, Klimaschutz, Soziales, Rüstung, Verteidigung, Jugend. Was hat Sie in dieser Gesprächsrunde insgesamt besonders überrascht?
Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das nochmal angesprochen haben. Wir haben auch mit Herrn Meuthen eine Zeit verbracht, wie mit den anderen Kandidaten auch. Wir haben da wirklich auch versucht, fair und in Gleichberechtigung alle zu behandeln. Mich hat sehr beeindruckt, mit welcher Streitkultur im besten Sinne des Wortes sowohl die Kandidaten als auch die Kandidatinnen, aber vor allen Dingen das Publikum zwei Stunden lang streitiges, auch widersprüchliches in einer Art und Weise begleitet hat, wo ich nur meinen Hut davor ziehen kann. Man sieht, dass Diskurs möglich ist. Man erkennt, dass wenn sich ein paar Leute an ganz bestimmte wenige Spielregeln handeln, dass es ein Pro und ein Contra geben kann, dass das Publikum genau so reagiert, wie Demokratie das erfordert und wünscht. Zustimmung, Ablehnung. Und an dem Abend gab es dynamische Prozesse. Es gab Kandidaten, Kandidatinnen, die am Anfang sehr, sehr stark und überzeugend waren, bei anderen Fragen dann abfielen und genauso wieder umgekehrt. Was mich beeindruckt hat, war, dass die Leidenschaft und das Verständnis, dass es nur im streitigen Diskurs geht und dass Streitkultur aus zwei Begriffen besteht, nämlich streiten. Und das finde ich das großartigste Geschenk, das ich als freier Mensch habe, aber mit einer gewissen Kultur, dass dies an diesem Abend an dieser Hochschule trotz oder vielleicht auch wegen den Demonstrationen von Studenten und Studentinnen in hervorragender Weise von allen, die da waren, umgesetzt wurde.
Es ist ja immer wieder zu hören, das sei jetzt eine Schicksalswahl für Europa. Ich habe einige Diskutanten nach der Veranstaltung gefragt, wie sie das sehen. Katharina Barley und Dietmar Bartsch, die sind leider sofort abgerauscht, die mussten wieder nach Berlin. Hören wir mal Jörg Meuthen von der AfD, Thierry Reintke von den Grünen, Sven Simon, CDU und Nicola Beer von der FDP.
Das Wort Schicksal ist mir zu viel Pathos in der ganzen Geschichte. Wir werden, ganz egal, was bei diesen Wahlen herauskommt, weiter ganz normal in Europa existieren. Wir werden vielleicht eine andere Ausrichtung der Politik haben. Ich hoffe das, weil das wissen Sie von mir. Ich wünsche mir eine andere Ausrichtung der Politik. Nur das mit der schicksalhaften Überhöhung, Sie merken es, das halte ich für überzogen.
Weil ich sagen würde, dass wir am 26. Mai eine Entscheidung über die Zukunft der Europäischen Union treffen, über die Frage, wollen wir gemeinsam Probleme lösen in Zukunft. Mit Großbritannien soll ja jetzt das erste Mal in der Geschichte der Europäischen Union ein Land die EU verlassen. Ich glaube, dass uns das alle vor die Frage stellt, wie soll es mit dem Rest weitergehen. Und ich wünsche mir, dass so viele Menschen wie möglich zur Wahl gehen und da ganz klar sagen, dass wir gemeinsam europäisch weiter Probleme lösen wollen.
Ja, Politiker reden meistens von einer Schicksalswahl, aber diesmal stimmt's. Es geht einfach um die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union, ob die grundsätzlich pro-europäischen Parteien im Europäischen Parlament noch eine Mehrheit haben oder ob die anti-europäischen eine Mehrheit haben und alles blockieren können, also eine faktische Blockademehrheit. Deshalb ist es tatsächlich diesmal eine Schicksalswahl.
Ja, weil wir die Zukunft gestalten müssen und jeder Wähler entscheidet, jede Wählerin entscheidet, wie diese Zukunft aussehen will. Ich möchte diese Europäische Union gern reformieren, damit sie schneller auch wirklich liefert für die Bürgerinnen und Bürger bei den großen Fragen. Und ich möchte sie wieder als Innovations-, als Zukunfts-, als Chancenkontinent für jede und jeden in Europa aufstellen. Und genau das haben die Menschen in der Hand, sich für diese Reform, für diese Zukunftsagenda zu entscheiden oder das weiter so der Großen Koalition in Brüssel oder gar das Rückwärts der Nationalisten.
Michel Friedmann hat gerade schon heftig den Kopf geschüttelt. Vorhin haben Sie schon gesagt, Sie sehen das auf jeden Fall als Schicksalswahl. Aber warum jetzt dieses Kopfschütteln?
Wenn man es aus wissenschaftlicher und analytischer Perspektive betrachtet, ist Folgendes festzustellen. In diesen letzten Jahren sind nationalistische und teilweise antieuropäische Parteien, die Mitglieder im Europäischen Parlament und in der Europäischen Union sind, deutlich in ihrer Bedeutung und in ihrer Prägung der Europäischen Union erfolgreicher gewesen. Was ist diese Prägung? Sie ist, dass in ihren eigenen Ländern Demokratiestandards abgebaut werden. In Klammern, das ist der USP der Europäischen Union, dass Demokratie, Menschenrechte, Presse- und Meinungsfreiheit nicht verhandelbar sind, Klammer zu. Dies ist aber nicht nur verhandelt in Ungarn, in Polen, in Italien, in Österreich, sondern wir sehen, dass Demokratiestandards abgebaut worden sind. Der Rechtsstaat, die Meinungsfreiheit. Dazu und immer wieder parallel Rassismus gegen unterschiedliche Gruppierungen, um die es geht. Diese Wahl entscheidet, neben den Regierungschefs, die sich so positioniert haben, also antidemokratisch, neben der bereits bestehenden antidemokratischen, rechtsextremistischen Gruppierung im Europäischen Parlament, die nach dieser Wahl noch stärker wird, dass auch im dritten Machtblock der Europäischen Union, nämlich in der Kommission, es werden nämlich auch jetzt Kommissare und Kommissarinnen dann bestimmt, wiederum auch rechtsextremistische Persönlichkeiten und Parteien repräsentiert werden, die genau diesem Grundgedanken nicht mehr entsprechen. Das bedeutet, an allen drei Elementen der europäischen geteilten Macht, aber zusammengenommen, wird es einen Fortschritt geben in dieser Richtung. Das zu verhindern, ist genau die Aufgabe dieser Wahl. Wenn Sie so wollen, es geht um die Grundpositionierung, die wieder zu festigen. Die hat zu tun mit Solidarität, sie hat zu tun mit Menschenrechten, sie hat zu tun mit Rechtsstaat, sie hat zu tun mit dem, was eigentlich die Europäische Union aufbauen wollte nach 1945. Wo Krieg herrschte, wo Menschen getötet wurden, wo letztendlich Demokratie nur in ganz wenigen Ländern stattfand. Jahrzehntelang ist der Weg mehr Demokratie gegangen in diesem Europa und jetzt hat man feststellen müssen, es gibt einen Rückwärtsgang. Zusammengefasst, wenn dieses Fundament nicht gefestigt werden kann, Demokratie mehr, dann ist die Europäische Union, so wie wir sie verstanden haben, bedroht. Das heißt nicht, dass es sie nicht mehr geben wird, aber es wird eine andere sein, eine, die nichts mit dem Gründungsgedanken zu tun hat. Und reden wir mal, weil wir sind eine Hochschule von jungen Menschen. Diese Jahre, diese 5 Jahre der nächsten Legislaturperiode, sie werden auch inhaltlich in sehr vielen Fragen die Linien setzen, die in 10, 20 Jahren dann zur Geltung kommen. Und es gibt viele davon, die zu diskutieren sind. Ich kann nur hoffen, dass Menschen, Bürger und Bürgerinnen in ganz Europa sich über dieses Wunderwerk im Klaren werden. Ich will das an einem Punkt nur erläutern. Wir alle denken uns, oh, nicht schon wieder dieses Ritual bis 5 Uhr morgens, tagen die und nochmal bis 5 Uhr morgens. Aber mir ist es immer noch lieber, die tagen bis 5 Uhr morgens und nochmal bis 5 Uhr morgens, als das, was sie früher als Lösungsansätze gemacht haben, wieder denkbar ist, nämlich statt miteinander zu reden und zu tragen und den kleinsten Kompromiss, einen, den wir kaum mehr wahrnehmen als Lösung, entscheiden, als dass sie Krieg führen. Und Krieg ist ein Thema in Europa. In der Ukraine ist Krieg. Cyberkrieg ist etwas Aktuelles. Wir haben es ja gerade in den Nachrichten von vielen Kollegen, die das recherchiert haben, mitbekommen. Russland manipuliert Wahlen auch in Europa. AfD-Kandidaten, so heißt es, sind mittlerweile von Russland gekauft und sind hier in der fünften Kolonne. Also, ich will nur mal deutlich machen, geostrategisch ist Europa, nicht nur die Europäische Union, hoch bedroht. Es gibt Syrien. In Syrien ist ein NATO-Land wie die Türkei engagiert. Es gibt Russland in Syrien. Wir haben Länder, die erst seit 30 Jahren Frieden kennen. Bis dahin waren sie entweder bedroht von der Sowjetunion oder waren ein Teil der Sowjetunion. Diese Wahl ist, ob man sie Schicksalswahl nennt oder mit einem anderen Begriff, jedenfalls eine der wichtigsten Wahlen, die in den letzten Jahrzehnten stattgefunden haben.
Also ein flammendes Plädoyer für diese Wahl von Professor Michel Friedmann.
Für Europa, diese europäische Idee ist die großartigste, die dieser Kontinent je hervorgebracht hat. Er nennt sich Kooperation, er nennt sich Interessen gemeinsam bearbeiten, um das gemeinsame Ergebnis zu steigern. Und ich glaube, dass das etwas ist, was ein großer Höhepunkt ist, nicht nur was moralische Werte angeht, sondern was Interessen angeht. Gemeinsam ist diese EU in der Lage, Probleme zu lösen. Wie will Luxemburg, wie will Belgien, wie will die Niederlande, aber wie will auch diese Bundesrepublik Deutschland, 80 Millionen Bürger, mit einem Tisch an der Rolle eine Rolle spielen, in der mittlerweile Länder, Kontinente mit 1,5 Milliarden Menschen verhandeln werden. Diese Europäische Union ist unsere beste Option.
Die Frage Schicksalswahl, ja oder nein, die hat auch die Besucher umgetrieben am Freitagabend. Mein Kollege Marcel Sommer hat danach mal gefragt, wie Sie das sehen.
Es hängt schon davon ab, ob die Leute, die Europa voranbringen, die Mehrheit behalten oder ob so Europa-Zerstörer, Nationalisten rankommen. Das halte ich für brandgefährlich und insofern, ja, ist schon eine Schicksalswahl.
Nein, weil es, glaube ich, auch einfach eine andere Zeit ist, in der wir uns jetzt befinden, mit sehr vielen neuen Veränderungen, was halt auch die digitale Welt angeht und es einfach nur ein Fortschritt ist, in dem wir uns jetzt befinden.
Ich glaube insofern schon, als dass im Moment Europa sehr polarisiert ist und sehr viele verschiedene Meinungen aufeinandertreffen und da es somit einfach entscheidender ist, was jetzt die Zukunft von Europa angeht. Also insofern ja.
Für mich ist es eine Schicksalswahl, weil die Frage, ob es eine europäische Armee geben soll oder nicht, bald entschieden werden muss. Von daher, jetzt werden die Weichen gestellt, ja.
Am Freitagabend kamen die Zuschauer auch während der Veranstaltung zu Wort. Die etwa 400, die einen Platz gefunden hatten, die konnten sich beteiligen. Viele standen ja sogar noch im Foyer und haben die Veranstaltung dort auf der Leinwand verfolgt. Aber auch im Vorfeld, da konnte jeder Fragen stellen, unter anderem die Hörerinnen und Hörer von HR Info. Meine Kollegin Bibiana Barth, die hat diese Fragen dann präsentiert und das klang dann zum Beispiel so.
Ich darf aber aus meiner journalistischen Rolle rausgehen und darf tatsächlich die Hörer repräsentieren. Das mache ich auch sehr gerne. Wir werden ja nicht nur gehört, sondern wir hören auch zu. Und wir haben eine Frage bekommen, die uns sehr bewegt hat von einem Hörer, die sehr kurz und knapp ist. Und ich möchte sie an Herrn Simon richten. Krieg oder Frieden? Wohin bewegt sich Europa?
Frieden.
Da gab es kleine Lacher, die Antwort war dann natürlich noch etwas ausführlicher. Aber aus Ihrer Sicht, die Fragen der Menschen im Vorfeld aufgreifen und dann auch am Abend mit dem Publikum diskutieren, hat das funktioniert?
Das war ein großer Wunsch und ein Teil der Konzeption. Wir wollten Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen. Wir sind auch deswegen sehr dankbar gewesen, dass HR Info mit uns auch diesen Weg nochmal vergrößert hat. Es geht um Diskurs. Wir sind auch eine Hochschule, das muss man noch einmal sagen. Hochschule will das qualitative Gespräch, will den Diskurs, will die Auseinandersetzung, will die Reflexion. Und ich muss sagen, dass viele Fragen der Bürger und Bürgerinnen von einer sehr hohen Qualität waren. Wir konnten leider nicht alle aufgreifen. Aber dieser Diskurs mit Bürger und Bürgerinnen ist übrigens das, was die Zukunft sein wird. Es geht nicht mehr nur darum, mittelbar als Bürger und Bürgerin mit Politiker und Politikerinnen zu diskutieren über uns Journalisten oder andere Kanäle. Je mehr die Interessen und Politikvertreter mit den Menschen in Kontakt kommen und umgekehrt, desto unmittelbarer wird der Eindruck. Und gerade in einer Zeit der digitalen Welt, gerade in einer Zeit, wo die sozialen Medien Blasen herstellen, also jeder bleibt in dem Raum, in dem er immer wieder bestätigt wird oder sie bestätigt wird, ich habe Recht, ich habe Recht, ich habe Recht, ist es wichtig, dass Menschen wieder lernen, dass es die eine Wahrheit nicht gibt. Es gibt viele Perspektiven der Wahrheit. Und am Freitag haben wir viele Perspektiven gehört. Und nach der Veranstaltung wurde weiter diskutiert. Das ist aufklärerische Arbeit im besten Sinne des Wortes. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Reden, streiten, diskutieren. Ich finde, das ist wunderbar.
Meine Kollegin Bibiana Barth, die für diese Kooperation zwischen HR Info und dem Center for Applied European Studies verantwortlich ist, die sieht auch Potenzial für die weitere Zusammenarbeit. Hören wir sie kurz.
Es passt auf alle Fälle zu HR Info, weil wir in den direkten Kontakt mit den Institutionen hier vor Ort treten, aber eben auch mit den Hörern und den Menschen spiegeln, was passiert da eigentlich und sie mit ins Boot holen. Von daher passt es auf alle Fälle und wir wollen ja auch mitdiskutieren. HR Info informiert sich und diskutiert auch mit und möchte Stimmen hören und deswegen passt so eine Medienkooperation sehr gut zu uns.
Sie hören HR Info Politik. Soweit jetzt zur Podiumsdiskussion Europawahl 2019. Fragen an die Politik, ausgerichtet vom Center for Applied European Studies Frankfurt. Und dessen geschäftsführender Direktor Michel Friedmann ist weiterhin bei mir im Studio. Blicken wir nach vorne. Diese lebhafte Diskussion am Freitag, die war ja nur die erste von vielen Veranstaltungen. Was kommt da in den nächsten Wochen noch auf uns zu?
Also wir werden in 3 Wochen ein wissenschaftliches Symposium über Demokratie in Europa haben, wo großartige Wissenschaftler wie Professor Nassei aus München, der Soziologe, dabei ist. Nicole Deitelhoff aus Frankfurt, die Direktorin des Hessischen Zentrums für Friedens- und Konfliktforschung. Und wir werden 6 Stunden sehr komprimiert darüber nachdenken, was ist Demokratie, wohin geht Demokratie, was sind die Mindeststandards von Demokratie, aber was kann man in der modernen Welt mit Demokratie auch noch an konstruktiven weiteren Entwicklungen machen. Alle Hörer und Hörerinnen von HR Info sind eingeladen. Das ist zwar eine anspruchsvolle, aber keine elitäre Veranstaltung. Man muss nicht unbedingt studiert haben, um mitmachen zu können. Danach werden wir Joschka Fischer zu Gast haben, kurz vor der Europawahl. Und wir werden darüber diskutieren, was wir auch gemacht haben. Er wird einen Vortrag halten und anschließend werden Fragen gestellt werden. Was ist wirklich an substanziellen Fragen mit dieser Wahl zu lösen oder auch zu befürchten? Und nach der Wahl werden wir Daniel Cohn-Bendit haben, den ich sehr schätze, ein Freund von mir, der so wie ich in Paris aufgewachsen ist, der so wie ich polnisch-jüdische Eltern hat und der so wie ich in Frankfurt lebt, glücklich ist und aktiv ist und der dann die Einordnung des Wahlergebnisses durchführen wird. Dann ist Juni, bald sind dann Semesterferien und wir werden dann natürlich wie immer im Wintersemester weitermachen. Wir hatten ja bereits bei uns Veranstaltungen mit Sigmar Gabriel. Wir hatten eine Veranstaltung mit Christian Wulff mit der Frage, gehört der Islam zu Europa? Also wir wollen den Diskurs in dieser Stadt, aber in der Republik weiterführen und wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir unterstützt werden. Und unterstützt meine ich, es kommen Menschen, die zuhören, die mitmachen, die mitdiskutieren. Das ist auch ein großes Geschenk.
dieses Wissenschaftszentrum, das gibt es inzwischen seit 2,5 Jahren, an einer Hochschule, die sonst aber beispielsweise keinen Studiengang European Studies anbietet, wie das manche Universitäten tun. Ich habe deshalb den Präsidenten Frank Diebernich gefragt, warum das Center ausgerechnet an einer Hochschule angesiedelt ist, die in der Bevölkerung ja viele immer noch mit der alten FH verbinden.
Es gibt 3 Aufträge, denen Hochschulen nachkommen müssen. Das ist Lehre, das ist Forschung und das ist Transfer. Wir als Hochschule sind mit einer der internationalsten Hochschulen dieses Landes, der Bundesrepublik. Und wir empfinden das als Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung, was Teil der Hochschulstrategie ist. Und im Rahmen dieser Transferfunktion und der gesellschaftlichen Verantwortung haben wir gesagt, wir möchten eine Plattform in der Stadt bieten für die Studierenden, für die Menschen in dieser Stadt, sich Meinungen zu Europa zu bilden. Hiermit zeigen wir Flagge für Europa.
Das Center for Applied European Studies, dem Sie vorstehen, was ist da Ihre Vision? Wo wollen Sie langfristig hin?
Ich will mehr Europa. Ich will, dass Menschen eine Sehnsucht, eine Lust, aber eine Realität entwickeln, wie bei allen Unterschieden es eine Gemeinsamkeit gibt. Und das ist eine Zukunft in Freiheit und in Demokratie. Das ist nichts Selbstverständliches. Und wir sehen ja, dass nicht nur in der Welt, aber auch innerhalb dieser Europäischen Union, das nach wie vor nicht stabil genug ist. Und wir sehen sofort, wie Menschen darunter leiden, wenn autoritäre Mehrheitsrepräsentanten in ihrer Gesellschaft unterdrücken. Sie unterdrücken Meinung, sie unterdrücken sexuelle Orientierungen, sie unterdrücken die Pressefreiheit. Und da wir es erkennen, dass diese Fragilität selbst in einem Verbund von Demokraten sehr schnell sich umdrehen kann, ist meine Hoffnung, meine Vision und ein kleiner Beitrag, den wir leisten wollen, das sehr klar zu benennen, es aber auch wissenschaftlich zu unterfüttern und gleichzeitig einen Ermutigungsdiskurs mit der Variation von Kooperationsmodellen anzubieten, die verhandelt werden müssen. Wir sind immer in einer permanenten Verhandlung im politischen Raum, in Frankfurt, in Deutschland, in Europa. Und diese Verhandlung darf nie aufhören. Ich hatte so den Eindruck, dass in den letzten 10, 20 Jahren sich sehr viele Menschen ein bisschen zurückgezogen haben, sich entpolitisiert haben, gedacht haben, es ist alles gut, es bleibt alles gut. Nein, jeden Tag wird verhandelt. Und was wir vielleicht ein Teil erschrocken und überrascht feststellen, Antidemokraten, Menschenfeinde, sie sind nicht müde geworden. Vielleicht sind sie auch gar nicht so erfolgreich, wie es aussieht, aber wenn die 85% in Deutschland, die ja eine demokratische Zukunft wollen, ein bisschen lauter, ein bisschen wacher, ein bisschen engagierter würden, wären wir wahrscheinlich sehr schnell in der Lage, hier wiederum die Leitlinien und die Statik eines demokratischen Gemeinwesens zu stabilisieren. Man muss es noch mal sagen, es gibt Gewalt, es gibt verbale und geistige Gewalt und körperliche Gewalt, die von Extremisten umgesetzt werden. Wir stehen für Dialog und das ist Europa.
Vielen Dank für den Besuch, Michel Friedmann, ein Mann mit vielen Rollen. Heute war er in HR Info Politik in seiner Rolle als Professor am Center for Applied European Studies, einem Think Tank, einem Wissenschaftszentrum zu Europathemen an der Frankfurt University of Applied Sciences. Das war HR Info Politik. Die Sendung als Podcast gibt's wie immer auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schelt.